Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute mit einem wunderbaren Gast, nämlich einem echten Rechtsanwalt. Ja, Andreas Martin ist zu Gast, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und wir sprechen über die größten Irrtümer hinsichtlich des Arbeitsrechts. Ja, was ist aber auch die Meerschweinchen-Theorie von Juristen? Wie du eine Abfindung bekommen kannst, wenn du gekündigt wirst? Was die wichtigsten Fristen bei einer Kündigung sind? Wie du mit einem Einschreiben richtig umgehst und was du da bestimmt schon alles falsch gemacht hast, aber auch solche Fragen wie, kann man eigentlich mit seinem Chef schlafen und was sind die Probleme beim Mobbing am Arbeitsplatz und noch so viel mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Andreas Martin.
Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß.
Ja, Andreas, dann erzähl uns doch mal, was ist denn so ein großer Irrglauben, wenn man ans Arbeitsrecht denkt? Was sind dir denn da schon so für kuriose Fälle untergekommen oder für Irrglauben?
Also ich glaube, der größte Irrglauben im Arbeitsrecht besteht darin, dass man meint, wenn man eine betriebsbedingte Kündigung erhält, dass man automatisch einen Anspruch auf Abfindung hat. Und das würden wahrscheinlich die meisten Arbeitnehmer wirklich unterschreiben, weil sie glauben, und weil sie sehen erstmal, Kollegen von ihnen, die mal eine Kündigung bekommen haben, haben auch immer eine Abfindung bekommen. Nicht immer, aber ich sag's mal, doch recht viele. Und daraus ist denn dieser Irrglauben erwachsen, man kriegt bei einer betriebsbedingten Kündigung oder vielleicht sogar bei jeder Kündigung eine Abfindung. Und das ist aber grundsätzlich nicht richtig.
Ja, betriebsbedingt ist dann immer, wenn quasi es heißt, hey, unser Unternehmen läuft so kacke, weil schwierige Zeiten, wir müssen 100 Leute entlassen und ihr seid die 100 eben, sorry.
Genau, du bist einer von den 100.
Ja.
Dann noch ein bisschen nice verpackt, sage ich jetzt mal, ja. Das ist das, was betriebsbedingt ist, also Absatz, Umsatzeinbruch, Absatzrückgang. Und dann schaut man einfach nach, was man machen kann. Ganz ehrlich, normalerweise muss der Arbeitgeber ja eine Sozialauswahl treffen, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das läuft eigentlich oft anders. Man überlegt sich vielleicht, wir sparen jetzt mal 50 Leute ein und dann sucht man sich die raus, wo man sagt, die können wir am ehesten entbehren, vielleicht auch von der Arbeitsleistung nicht ganz so gut. Oder ich glaube, dass ab und zu auch ein paar schwierige Leute darunter sind, ja. Das heißt also kurzum, man kriegt eine Kündigung und dann ist es ganz wichtig, ich spinne den Faden jetzt mal weiter, ist es ganz wichtig, dass man dann auch die 3-Wochen-Frist beachtet. Man hat nur 3 Wochen Zeit, um dagegen zu klagen. Und dann, ich erzähle jetzt, wie man zur Abfindung doch noch kommt. Und dann klagt man, es gibt nur eine Klage, das ist die Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht. Dort gibt es eine Güteverhandlung und in dieser Güteverhandlung ist es so, dass der Arbeitgeber sich denkt, Mensch, den will ich loswerden. Ja, wenn ich jetzt verliere im Prozess, dann kommt er wieder auf Arbeit freudestrahlend, ja, und alle gucken mich an und denken, was hast du da fabriziert? Und der Arbeitnehmer senkt sich, und das ist wirklich oft der Fall. Ich habe hier die Kündigung, ich will mich dagegen wehren, aber ich will auf keinen Fall mehr arbeiten. Das heißt, beide haben eigentlich ein Interesse, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. So, und der Arbeitnehmer möchte sich natürlich so toll wie möglich verkaufen und der Arbeitgeber möchte so viel Geld wie möglich sparen. Und dann ist es oft so, dass das Gericht, und dann kommt noch die dritte Partei, das Gericht dazu, und das Gericht selbst, das wissen auch viele Arbeitnehmer nicht, das Gericht hat ein eigenes Interesse daran, den Fall in der Güteverhandlung zu erledigen. Und zwar nicht aus Gerechtigkeitsgründen, sondern einfach, wenn der Richter den Fall erledigt hat, ist die Akte vom Tisch. Er muss nicht nochmal einen neuen Termin machen. Er muss, das sind so menschliche Überlegungen, die kann man auch nachvollziehen. Ne? Wenn ich jetzt einen Eingang habe von 200 Klagen im Jahr vielleicht und die muss ich alle anberauben, vielleicht sogar zweimal und so weiter, ist der Richter über jeden Vergleich froh. Und der Richter schließt, das ist auch ein Irrglaube, er schließt auch einen schlechten Vergleich für den Arbeitnehmer, ohne da Gewissensbisse zu haben. Ja, das heißt, wenn er sich denkt, Mensch, der könnte eigentlich viel mehr kriegen, und aber der Vergleich ist in Gefahr, dann werden viele Richter wahrscheinlich eher sagen, naja, ich sag jetzt mal hier nicht so viel dazu, wenn sie den Vergleich so schließen wollen, insbesondere wenn beide anwaltlich vertreten sind, ohnehin nicht, dann ist es die Schuld des Anwalts eben auch. Ne? Ja. Und dann gibt es eben in diesem Gütetermin oft einen Vergleich und dieser Vergleich lautet so: Ende, ordentliche Beendigung zum bestimmten Tag, bis dahin wird eben gezahlt und vielleicht noch eine Freistellung, unter anderem von Urlaub und Überstunden und eine Abfindung, Summe X. Und Summe X ist eigentlich, wenn man so will, das ist vielleicht der nächste Irrtum, es werden immer diese Abfindungsformeln bemüht, die sagen, ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Arbeitsjahr. Und das ist eine grobe Orientierung. Und damit steigen oft auch viele Anwälte ein in die Verhandlung. Das ist auch nicht falsch. Aber die Höhe der Abfindung ist gesetzlich nicht geregelt. Die ist reine Verhandlungssache. Ich kann also im einen Fall, wo ich super gute Chancen habe, eine schlechte Abfindung verhandeln, ohne dass da jemand reingerätscht. Das heißt also, es ist eine Verhandlungssache und das spielt immer eine große Rolle. Wie sehr möchte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer loswerden? Ist das ein ganz schwieriger Typ, der dann freudestrahlend auf Arbeit erscheint, ja, und so nach dem Motto? Oder ist das jemand, wo ich sage, na, im Notfall, wenn er zu viel verlangt, dann soll er wieder arbeiten kommen? Ja. Das heißt, es gibt ganz wenige Fälle, wo man einen Abfindungsanspruch hat, aber oft bei einer Klage sind die Chancen gar nicht mal so schlecht, eine Abfindung zu bekommen, bei einer Kündigungsschutzklage, weil eben beide Seiten oft die Beendigung wollen und der Arbeitgeber kauft sich faktisch von dem Prozessrisiko frei durch Zahlung einer Abfindung.
Ja, das heißt generell wichtig bei sowas, wenn ich eine betriebsbedingte Kündigung jetzt bekomme, 3 Wochen habe ich Zeit. Erstmal wichtige Deadline, 3 Wochen habe ich Zeit, um eine Klage einzureichen. Das heißt, ich muss da schon fix sein, um dagegen quasi zu widersprechen. Mhm. Und dann natürlich auch noch, dass man jetzt nicht unbedingt darauf hoffen sollte, dass der Richter am Ende ein Urteil wirklich fällt, sondern die meisten Fälle wirklich im Vergleich irgendwie auseinandergehen, dass sich beide Parteien vergleichen und da, wichtig für den Arbeitnehmer vielleicht, nach oben keine Grenzen gesetzt. Also kenn deine Karten, mit denen du spielst. Wenn du generell nichts dagegen hast, da wieder anzufangen, dann hast du eine andere Verhandlungsposition, als wenn du sagst, ich will auf keinen Fall wieder anfangen und ich will da unbedingt weg, weil dann musst du vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen oder dich auf einen tieferen Kompromiss einlassen, als wenn du sagst, ne, generell habe ich nichts dagegen, da wieder anzufangen, also stelle ich jetzt einfach mal eine Million in den Raum oder was auch immer, ne, mal was extrem Hohes. Weiß ich nicht, ob das extrem hoch ist aus deiner Phase raus, aber für mich ist es auch extrem hoch.
Ja. Wenn man jetzt den Chef fragt. Genau. Ja. Also, absolut richtig und deswegen ist es auch wichtig, dass bei dieser Verhandlung man da mit einem gewissen Geschick in die Verhandlung geht. Und wenn der Arbeitnehmer irgendwie von vornherein zu verstehen gegeben hat, er möchte auf keinen Fall mehr arbeiten, hat er seine Verhandlungsposition erheblich geschwächt. Wenn das Gericht fragt, am Anfang fragt das Gericht zum Beispiel, ja, sagen Sie doch mal, wie ist der Sachverhalt? Dann wird ganz kurz nur in Berlin, dauert so eine Verhandlung 15 Minuten maximal, 5 Minuten wird vielleicht über einen Sachverhalt gesprochen und dann kommt der Satz, der ist in jeder Verhandlung, dann fragt der Richter, na, wir sind heute im Gütetermin, wie kann man sich dann einigen? Und dann, wenn man dann zum Beispiel einen Arbeitnehmer vertritt, dann darf man nicht sagen, mein Mandant möchte da nicht mehr arbeiten, er möchte eine Abfindung. Das wäre jetzt richtig schlecht, ja. Sondern man sagt im Normalfall immer, mein Mandant hat als Hauptziel, er möchte gerne dort weiterarbeiten, obwohl man eigentlich weiß, es stimmt nicht, ja. Aber okay. Er kann sich auch vorstellen, wenn die Zahlen stimmen, dass man sich wirtschaftlich heute irgendwie einigt. Und dann geht's los. Wird begründet, warum jetzt hier ein Fall vorliegt, wo auch eine höhere Abfindung gerechtfertigt sein könnte, weil das weshalb das Prozessrisiko vielleicht für den Arbeitgeber noch höher ist. Und dann geht's Ping-Pong hin und her. Ja.
Okay. Kennst du eigentlich diese, was war das, irgendeine Studie, die sie mal durchgeführt haben bei Richtern, wie sie entscheiden vor Mittagessen und nach Mittagessen?
Nee.
Gibt's da wirklich Unterschiede, ja? Ja, da hat man untersucht, wie hart die Urteile sind, die Richter fällen vor dem Mittagessen. Da waren sie nämlich deutlich härter und nach dem Mittagessen waren sie deutlich, deutlich weicher für den Beklagten jeweils.
Ja, also es mag vielleicht so sein, also man kann das vielleicht eher im strafrechtlichen Bereich anwenden. Im arbeitsrechtlichen Bereich ist es ja so, die Juristen haben so eine Theorie, also eigentlich ist das ein Joke, ja. Das kennst du, die Meerschweintheorie?
Nee.
Die Meerschweintheorie besagt, ja, das ist jetzt wirklich nicht juristisch, ne? Die besagt, der Richter fragt sich, wenn es die Chancen ungefähr, man kann so oder so entscheiden, 50-50 ist, dann fragt sich der Richter, wer ist Meerschwein? Der Kläger oder der Beklagte? Das ist jetzt sehr, hört sich sehr platt an, aber meiner Ansicht nach spielt das die Sympathie, wie man sich verhält, wie man vor Gericht auftritt als Kläger oder als Beklagter, eine erhebliche Rolle. Und wenn der Richter, und das gibt ja viele Fragen, die sind gar nicht entschieden worden durch das Bundesarbeitsgericht, weil das dauert Jahre, bis es dort ist, und dann sagt das BRG so und so nur, ja, und nur diesen einen Teil entscheiden wir, und das andere lassen wir alles unentschieden, ne, anstatt, also na gut, das ist jetzt, kann man dem BRG vorwerfen, wie man will, also man könnte auch vielleicht sagen, man klärt jetzt dieses Rechtsproblem mit allen Varianten mal schnell und stellt bestimmte Grundsätze auf, das passiert aber nicht, ne? So, und das heißt, ich habe oft Situationen, wo man vielleicht sich überlegen könnte, man könnte es vielleicht auch anders werten. Und dann spielt sicherlich auch eine Rolle, wie man sich, ja, also nicht nur, wie man sich verhalten, sondern wie der Sachverhalt vielleicht auch war. Ne, wenn man sieht, der Arbeitgeber hat über Jahre nicht regelmäßig gezahlt und so weiter, und dann kommen da irgendwelche Ausreden, ohne irgendwie zu sagen, ja, okay, es tut mir leid, kam schon mal zu Zahlungsschwierigkeiten, weil ich wirtschaftlich ging es mir da nicht so gut. Das ist absolut nachvollziehbar, ja. Aber wenn dann irgendwie Ausreden kommen und da hat er schlecht gearbeitet und da, dann kann er schon eine Rolle spielen, ja. Sollte eigentlich das heißt, nicht, aber da sitzt keine Maschine. Da sitzt ein Mensch.
Hey Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja, dass ich keine nervige Werbung hier schalte und euch auch nichts verkaufen oder andrehen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, die Botschaft mehr in die Welt hinauszutragen, ja. Um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ja, der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut damit mir einen Riesengefallen, aber noch viel wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemandem und helft ihm weiter. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Aber jetzt zurück zum Andreas.
Genau, und am Ende haben wir alle menschliche Fehler und diese psychologischen Effekte, die wirken natürlich auf alle von uns. Und das heißt, Meerschweinchen-Theorie besagt im Prinzip, der Richter schaut sich schon oder ne, schaut sich schon oder macht sich ein Bild von, ja, okay, wem bin ich etwas mehr zugetan, weil ich kann das wirklich verstehen, was er da sagt. Und bei wem habe ich eher das Gefühl, na komm, du, das, also come on, also was soll das?
Ein Richter zugeben.
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, Andreas, on to the next one. Jetzt haben wir betriebsbedingte Kündigung, Abfindung und Meerschweinchentheorie.
Okay, jetzt geht's von der Meerschweinchentheorie jetzt weiter. Ich glaube, was oft auch komplett falsch läuft, ist, dass das Arbeitnehmer meinen, also oft gestalten sich Gespräche, der Erstkontakt mit dem Mandanten so, der Mandant ruft mich an, oft Arbeitnehmer, die sagen, ja, Herr Martin, ich habe hier eine Kündigung bekommen, und da gibt's schon mal gleich zwei Fehler. Der erste Fehler ist, die Kündigung ist nicht begründet. Da steht nichts drin, da steht kein Grund drin. Und der zweite Fehler ist, ich war krank. Und während der Krankheit kann mich doch der Arbeitgeber nicht kündigen. Und beide Annahmen sind falsch. Ja, zum einen ist es so, es muss und es sollte auch nicht, ich mache auch ab und zu mal Seminare für Arbeitgeber, es sollte auch kein Grund in der Kündigungserklärung stehen, weil man muss es nicht machen und man legt sich da so ein bisschen fest und das ist für den Arbeitgeber schwierig, dann später einen Grund nachzuschieben. Also aus Arbeitgebersicht. Deswegen steht da nichts drin und muss auch nichts drin stehen. Das ist völlig unproblematisch. Es gibt ganz wenig Fälle, wo man einen Kündigungsgrund reinschreiben muss. Ich glaube, bei der Kündigung eines Auszubildenden nach der Probezeit, die übrigens nur 3 Monate beträgt. Und der zweite Fall ist der, dass man während der Krankheit unproblematisch gekündigt werden kann. Ich sage dann immer zu den Mandanten, stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt Arbeitgeber und haben einen Arbeitnehmer, der ist 5 Jahre krank. Den könnten Sie nie das Arbeitsfeld beenden. Mhm. Ja, das heißt auch während, es gibt kein Kündigungsverbot während der Krankheit, was aber nicht heißt, dass die Kündigung wirksam ist. Die kann aus allen möglichen Gründen unwirksam sein, aber nicht, weil sie während der Krankheit erfolgt ist. Also es gibt kein Verbot der Kündigung während der Erkrankung. Das ist auch was, was oft so ein bisschen ja von den Arbeitnehmern falsch eingeschätzt wird. Ja.
Das heißt also erstens, es muss kein, also wenn ich als Arbeitgeber jetzt eine Kündigung schreibe, dann kann ich einfach, hey, du bist gekündigt zu folgendem Termin mit folgender Frist, hier mein Servus noch und das ist es, hier in Papierform zugestellt. Wichtig. Ja.
Ne, also und, eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Ja, ich hatte auch mal so Sachen, wo da steht auf der Kündigung, Sie sind entlassen. Ohne Briefkopf. Einfach nur ein weißer Zettel. Sie sind entlassen.
So, das ist ja American Style, ha?
Ja, und jetzt kommt die Juristen, jetzt sieht man, wie Juristen denken. Der Jurist denkt, was heißt das? Ist das eine Feststellung? Ich habe schon gekündigt und stelle jetzt fest, Sie sind entlassen. Also sozusagen, ich treffe eine Aussage über etwas, das schon geschehen ist. Ja. Oder ist das selbst die Kündigung? Und wenn man Erklärungen so mehrdeutig auslegen kann, dann trägt der Erklärende das Erklärungsrisiko. Dann sagt man Arbeitgeber, wenn du dich nicht eindeutig ausdrückst, hast du ein Problem. Und das findet man im gesamten Arbeitsrecht, insbesondere bei Arbeitsverträgen, bei Klauseln in Arbeitsverträgen und so weiter, wenn ein Arbeitgeber anfängt, in Musterverträgen rumzuschreiben, das geht meistens schief. Das heißt also, die Erklärung muss eindeutig sein. Ne? Also am besten, wenn Kündigung oben drüber steht, wenn auch ein Datum dazu steht. Und wenn dann steht, hiermit kündigt das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum so und so vierten und dann kommt meistens noch Komma, hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Das sollte man auch nicht vergessen, weil es kann ja sein, dass man die Kündigungsfrist falsch berechnet hat. Ne? Und dann muss man diese Erklärung auch auslegen und dann sagt die Rechtsprechung, wenn man dann aber irgendwie in der Erklärung diesen Anhaltspunkt hat, der Arbeitgeber will auf jeden Fall kündigen, notfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt, dann legt man diese Erklärung so aus, dann ist es unproblematisch. Und deswegen ist es wichtig, dass man das recht eindeutig schreibt, keinen Grund reinschreiben, unterschreiben. Und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Problemchen. Zustellung. Es ist erstaunlich, es wissen kaum Leute, wie man richtig einen Brief zustellt. Hatte ich gerade vor 10 Minuten ein Gespräch. Ne? Also zum Beispiel an die Leute, die hier zuhören, schicken Sie niemals etwas per Einschreiben rückschreiben. Das ist sinnlos, weil was passiert? Nehmen wir mal an, Sie schicken an den Arbeitgeber am Freitag ein Einschreiben rückschreiben. Weißt du, worauf ich hinaus will oder
weiß ich nicht? Ich kann mir denken, in welche Richtung es geht, ja.
Ne? Okay, damit ich nicht die ganze Zeit rede.
Nee, aber erzähl.
Und das ist so, jetzt schickt der Arbeitgeber am Freitag das Einschreiben, der Arbeitnehmer am Freitag das Einschreiben an die Firma. Am Sonnabend stellt die Post ja auch schon zu. Am Sonnabend ist aber keiner da. Das heißt, wenn keiner da ist, dann wird ein Benachrichtigungszettel in den Briefkasten geworfen und da steht dann drauf, Sie können ein Schreiben abholen. So, jetzt wird das Schreiben nicht abgeholt, dann liegt das Schreiben 7 Tage bei der Post und geht dann wieder zurück. Und dann ist nicht zugestellt. Es gibt nur, das Bundesarbeitsgericht hat so in einem Fall mal entschieden, eine mutwillige oder böswillige Zugangsvereitelung, die führt dann doch zu einer Zugangsfiktion. Das heißt, der Arbeitnehmer weiß, er kriegt die Kündigung, holt jetzt aber dieses Einschreiben nicht. Aber das ist sehr schwierig nachzuweisen, da will ich mich auf keinen Fall drauf verlassen. Das heißt, der Rückschein ist schwer und also schwer als Beweismittel zu verwenden. Es kann auch glatt gehen. Ne? Es kann sein, boah, jemand ist da und unterschreibt, alles ist in Ordnung, aber man will ja für alle Fälle einen sicheren Zugang haben. Deswegen ist das Einwurf-Einschreiben besser und dann muss man auch nachweisen, dass im schlimmsten Fall, es gibt wirklich, ich sorge mir jetzt nichts aus den Fingern, es gibt wirklich Streitigkeiten, da geht es darum, war in diesem Briefumschlag tatsächlich die Kündigung. Wenn ich also selbst mit dem Einwurf einschreiben, kann ich nur nachweisen, dass der Brief zugegangen ist, es sei denn, ich habe einen Zeugen, der den Brief eingetütet hat und zur Post gebracht hat. Der kann dann sagen, okay, ich habe den Brief eingetütet, habe den zur Post gebracht und ich bin das Beweismittel dafür, dass in diesem Briefumschlag, der zugegangen ist, dass dort die Kündigung drin war. Ja, und deswegen am einfachsten, wenn die Leute nicht weit weg wohnen, dann nimmt sich ein Zeugen, gibt denen den Brief in die Hand, der kopiert sich die Kündigung nochmal für sich, damit er weiß, die war dort drin, schmeißt den ein und schreibt dann auf seiner Kopie rauf, so und so vierten eingeworfen. Der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber müssen nämlich keinen Zugang bestätigen, weil oft werden ja Kündigungen zweimal in doppelter Ausführung geschickt. Bitte ein Exemplar unterschrieben, mit dem Datum, wann sie es bekommen haben, zurücksenden. Muss niemand machen. Ja, und das ist so ein bisschen die Problematik an dieser Zustellung. In vielen Fällen funktioniert das, ohne dass es irgendwie problematisch ist. Aber wenn es nicht funktioniert, dann geht es meistens richtig, richtig hart zur Sache. Und wenn man dann nach einem Jahr feststellt, nachdem der Prozess ein Jahr gelaufen ist, man kann das vielleicht gar nicht nachweisen, dann ist das ein Riesenproblem. Ja, und die Verfahren dauern manchmal, die können sogar 2-3 Jahre dauern. Und wenn die bis zum BAG sind, es vielleicht 4 Jahre. Und dann besteht die Gefahr für den Arbeitgeber unter Umständen, er muss 4 Jahre Lohn, das ist der sogenannte Annahmeverzugslohn, rückwirkend zahlen. Das ist zwar mittlerweile nicht mehr ganz so einfach, das durchzusetzen, aber das ist theoretisch das Risiko, was besteht. Ja.
Wow. Das heißt, am einfachsten ist es wirklich, das Ding zu schreiben mit einem Zeugen und hinzulaufen zum Briefkasten und einzuschmeißen.
Genau. Oder man sagt jemand im Büro hier, Frau Meier, tüten Sie mal hier die Kündigung ein, machen Sie, bevor Sie es eintüten, machen Sie mal eine Kopie. und dann bringen Sie es bitte zur Post. Und dann notiert die vielleicht auf Ihrer Kopie, am so und so vierten zur Post gegeben, hier Nummer, kriegt man so eine Sendenummer, da kann man es dann nachverfolgen. Das ist auch recht sicher. Und dann ist es schon, man darf ja vor dem Gericht nicht lügen. Also man darf die Unwahrheit nicht vortragen. Das heißt, wenn ich als Arbeitnehmer sage dann, ich habe nichts bekommen, und der Arbeitgeber sagt, hier einschreiben, rückschreiben, hier ist die Sendenummer, und ich fange dann an zu beschreiten, ich hab's trotzdem nicht bekommen, das wäre ja zum Beispiel nicht ausreichend. Und dann kann es sein, wenn man Pech hat, das passiert sehr selten, dass, wenn dann der Zugang nachgewiesen ist und sich herausstellt, der Arbeitnehmer hat die Unwahrheit gesagt, dann kann es sein, also natürlich auch für Arbeitgeberseite gilt das genauso, dann kann es sein, dass das Gericht die Akte an die Staatsanwaltschaft abgibt wegen versuchten Prozessbetrug.
Ui, ja. Okay. Das heißt, also generell, ich meine, wir wissen alle, man steht unter, wie sagt man, unter Eid, und man muss natürlich irgendwie die Wahrheit sagen vor Gericht. Aber das kann in solchen Fällen auch, wenn man versucht, ja komm, da flunkere ich jetzt ein bisschen, das können die mir niemals nachweisen, aber kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass es eine Gegenklage irgendwie gibt.
Naja, das ist im Endeffekt ein Strafverfahren nach sich zieht. Ne? Wir sind ja im arbeitsgerichtlichen Bereich, also im Zivilverfahren. Und wenn man jetzt zum Beispiel vor Gericht unwahr vorträgt, um zu erreichen, dass man den Prozess gewinnt, und man stellt sich heraus, dass es tatsächlich unwahr ist, dann liegt zumindest ein versuchter Prozessbetrug vor. Erfolgreich wäre er dann, wenn man gewonnen hätte, ja. Aufgrund dieser Aussage. Und diese Fälle, das entscheidet der Richter, ob er die abgibt, die Akte. Und da spielt wieder eine Rolle. Wie habe ich mich verhalten? Habe ich trotzdem mich hartnäckig gelogen?
Meerschweinchen-Theorie.
Und vielleicht noch bin ich den Richter angegangen, und dann sagt der Richter sich am Schluss, na, der Typ jetzt hier, der hat hier zweimal gelogen und ist die ganze Zeit so aufgetreten, ja, na, da gebe ich die Akte auf jeden Fall ab. Und dann kann das passieren. Was aber in der Praxis wirklich, ich glaube, ich hatte bisher noch nicht einen Fall, wo das tatsächlich so war, obwohl, wenn man sich überlegt, ne, also eigentlich, der eine sagt Hü, der andere sagt Hot, ne? Eigentlich, einer muss ich auch wo. Nicht ganz die Wahrheit sagen.
Ne? Ja, gut, dass du es ansprichst. Was passiert denn, wenn irgendwie jetzt Aussage gegen Aussage steht? Also wenn es irgendwie in gewissen Gesprächen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Dinge gesagt wurden, die vielleicht für den Prozessverlauf wichtig sind, und der eine sagt, habe ich gesagt, hat er gesagt, und der andere sagt, habe ich überhaupt nicht gesagt.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Und diese Frage, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Nuance des Arbeitsrechts oder eigentlich ein Hauptpunkt sogar. Wer trägt die Darlegungs- und Beweislast? Ja, wenn ich zum Beispiel als Arbeitgeber kündige, dann muss ich nachweisen, erstens, den Zugang der Kündigung. Das ist oft nicht das Problem, weil der Arbeitnehmer klagt ja innerhalb von 3 Wochen, und dann, wieso sollte er klagen, wenn er die Kündigung nicht bekommen hat? Aber vielleicht sind mehrere Kündigungen ausgesprochen worden, und dann wird irgendeine zwischendurch bestritten. Und ich muss, und das ist jetzt zum Beispiel im Kündigungsschutzprozess auch wichtig, ich muss als Arbeitgeber dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, brauche ich einen Grund. Da gibt es ja 3 Gründe laut dem Gesetz: verhaltensbedingt, personenbedingt und betriebsbedingt. Und dann muss ich einen dieser Gründe nachweisen. Und im Zweifel, und hat derjenige immer das Problem, der die Darlegungs- und Beweislast hat. Also er muss es erstmal darlegen. Das ist, muss man unterscheiden zwischen Darlegung und Beweis. Ne? Darlegung heißt, ich muss also die Tatsachen vortragen, Informationen vortragen. Und wenn das ausreichend ist und die Gegenseite es ausreichend bestreitet, also ich kann einfach nicht sagen, nee, habe ich nicht bekommen. Das geht manchmal, aber sagen wir mal, ich muss ein bisschen genauer dann vielleicht vortragen. Dann gibt es eine Beweisaufnahme, sehr selten beim Arbeitsgericht, aber so ist es eine von der Theorie her. Und am Ende ist es so, wer die Darlegungs- und Beweislast trägt und nicht entsprechend das darlegen konnte, der verliert den Prozess. Das ist also immer ein großes Risiko für die Partei. Und das sieht man ganz krass an dem Fall. Normalerweise muss hat der Arbeitgeber die Darlegungsbeweislast beim Kündigungsgrund. Wenn aber zum Beispiel eine Kündigung im Kleinbetrieb vorliegt, also nicht mehr als 10 Arbeitnehmer in Vollzeit dort arbeiten, oder eine Kündigung in der Probezeit erfolgt, dann kehrt sich die Darlegungs- und Beweislast um. Da muss der Arbeitnehmer nachweisen, dass diese Kündigung sittenwidrig oder treuwidrig ist. Und die Prozesse verlieren fast alle Arbeitnehmer. Ja, und das dem Mandanten zu erklären, und die sagen, ich habe hier in Google hier geguckt und da habe ich genau meinen Fall. Man findet immer seinen Fall in Google. Ne? Also irgendeiner hat dann irgendwie geschrieben, ja, völlig unproblematisch. Das ist aber in der Praxis, ist es wirklich so, wer die Darlegungsbeweislast hat, auch gerade bei Überstundenprozessen zum Beispiel, der hat eigentlich es auf jeden Fall erheblich schwieriger.
Ja. Kann man Daumenregel machen, der was will, trägt die Beweislast? So nach dem Motto, also außer genau, also die Ausnahmefälle?
Grob kann man sagen, die Tatsachen, die für einen günstig sind, die muss man darlegen und nachweisen.
Ja, also das heißt, wenn, muss, wenn ich jetzt,
habe eine Kündigung ausgesprochen. Ich habe einen Grund. Ne? Also ist ja für mich günstig, wenn ich den Grund habe. Ansonsten könnte ich ja gar nicht kündigen, wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt und muss es nachweisen. Ne? Und so sieht's aus. Vielleicht fällt eine Sache noch ganz kurz, entschuldigen, wenn ich so quassel, ja. Aber was mir jetzt einfällt ist, wo es ganz krass ist und wo es auch durchaus zu diesen Strafverfahren kommen kann, sind so die Sachen, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich hatte das ab und zu mal, wo die sagen, ich habe nichts bekommen, keinen Lohn. Und dann fragt man nach, also hören Sie zu, wenn wir jetzt vortragen, ich habe wirklich Leute gehabt, die haben mir gesagt, ich habe noch nie Lohn bekommen. Wo ich dann gleich weiß, das kann gar nicht sein, der arbeitet schon ein Jahr da. Ne? Und dann muss man so den Leuten wirklich, so häppchenweise kriegt man dann scheibchenweise kriegt man dann teilweise den Sachverhalt serviert. Das ist auch nicht schön, das einmal, da hat man auch keine Lust irgendwann mehr. Und wenn ich da vortrage, ich habe keinen Lohn bekommen und der Arbeitgeber sagt, hatte ich schon gehabt, hier ist die Quittung, hast bekommen. Das ist eigentlich da... Würde ich als Richter, würde ich die Akte abgeben zur Staatsanwaltschaft.
Ja. Ja, kann ich verstehen. Also auch wieder die Meerschwein-Theorie, ne? So dieses, hey, und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass Leute halt zu einem Anwalt gehen und dann, ne, aus ihrer Perspektive den Fall vortragen. So dieses, hey, ich bin halt biased auf meiner Seite als Arbeitnehmer zum Beispiel. Und ich fühle mich total ungerecht behandelt, ja. Und ich habe hier nachgeschaut und da gibt's ganz viele Fälle, wo das anders entschieden wurde. Und deshalb will ich das auf jeden Fall haben. Und einer hat mal das behauptet und bla, und vielleicht war das bei mir auch so. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das dann so eher scheibchenweise auf das euer oder dein Job dann auch so ist, so hey, mal wirklich nachfragen und so erstmal die Wahrheit so richtig offenlegen im Vier-Augen-Gespräch, was natürlich nervig ist, weil es ist ja wie beim Arzt, wenn du zum Arzt gehst und dann scheibchenweise erklärst, na ja, also genauso habe ich es mir jetzt nicht gebrochen, es war eher irgendwie was anderes, was ich da gemacht habe, ach so, da haben sie es ja, dann müssen wir ja ganz anders behandeln. Also ja, da brauchen sie nicht die Pillen, da brauchen sie die anderen Pillen, so nach dem Motto, ne?
Ich sag den Leuten dann immer hinzu, wenn sie mir den Sachverhalt, wir sind jetzt unter uns, ich habe eine anwaltliche Schweigepflicht, wenn sie mir den Sachverhalt falsch mitteilen, kriegen sie eine falsche Beratung. Ganz einfach.
Ja.
Ne, und die Beratung kostet Geld. Also ist vielleicht auch ein kleiner Irrtum. Ne? Beratung kostet immer noch Geld. Es gibt da Kollegen, und die das kostenlos anbieten, aber ich setze mich dahin und hafte für meine Auskunft. Und wenn ich da einen Termin in der Kanzlei mache, kostet es bei mir in der Regel Geld. Es kann auch mal sein, ich breche mir ja nicht einen Zacken aus der Krone, wenn jemand mich anruft und sagt, Mensch, hier, ich habe mal eine Frage, habe eine Abmahnung bekommen, so und so, dann mache ich sogar sehr oft, dass ich dir nochmal zwei, drei Sätze sage. Das ist auch in Ordnung, ja. Aber ansonsten, wenn jemand kommt und mir den falschen Sachverhalt erzählt, dann kriegt ihr eine falsche Rechtsauskunft. Ganz einfach. Ja, dann kann er freudestein nach Hause gehen, kann sagen, ich habe Recht. Und dann klagt er es vielleicht ein. Und ja, ne, dann
kommt nichts bei raus.
Kein Recht. Und dann hat der Anwalt Schuld. Ne?
Ja, verstehe. Ein konkreter Fall, der mir zugespielt wurde, war folgendes Szenario. Also Arbeitnehmer-Sicht, großes Unternehmen, also wirklich großer Konzern, irgendwie fünfstellige Mitarbeiterzahlen weltweit. Er hat so Sonderaufgaben, keine großen Deadlines jetzt, an die er sich halten muss und möchte gern in Teilzeit arbeiten. Hat auch Antrag gestellt, passt von den Formalitäten her, alle Fristen eingehalten. Jetzt stellen sich die Chefs ein bisschen quer, sagen, das möchten wir nicht bei uns in der Abteilung. Wir suchen dir gerne einen Job in einer anderen Abteilung in dieser Firma. Seine Frage war jetzt, was passiert, wenn man da jetzt keinen, weil die ersten Gespräche, die jetzt geführt hat, waren anscheinend nicht so produktiv für neue Stellen. Was passiert, wenn keine neuen Möglichkeiten sich ergeben, einen neuen Job in Teilzeit dann in dieser Firma, in einer anderen Stelle, anderen Rolle zu machen? Wird es dann, also es wird dann automatisch aktiv, wenn sie es nicht ablehnen, soweit habe ich mich mal informiert vorab. Irgendwie einen Monat hat man da Zeit.
Aber sie haben es ja abgelehnt, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Mündlich, aber jetzt nicht schriftlich oder irgendwas. Nur in den Gesprächen, wie ich es erfahren habe, hat er eben gemeint, haben die Chefs gesagt, nee, also in der Abteilung, also generell ja, aber nicht in unserer Abteilung, sondern in einer anderen Abteilung. Und die Personalabteilung hat wohl auch gesagt, das können wir schon so machen in einer anderen Abteilung.
Also ich sehe es so, man muss zwei Sachen unterscheiden. Zum einen muss man unterscheiden, also erstmal im Teilzeitbefristungsgesetz ist geregelt, dass man Anspruch hat von Vollzeit in Teilzeit und umgekehrt zu wechseln, und der Arbeitgeber braucht dann im Einzelnen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall einen wichtigen Grund. Das heißt, der Normalfall ist, dass man wechseln kann. Gibt es auch nur, glaube ich, abhängig von der Betriebsgröße. Und jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Zum einen die Reduzierung der Arbeitszeit und zum anderen die Frage, wo arbeite ich? Und in welcher Abteilung ich arbeite, das hängt davon ab, was mein Aufgabenbereich ist. Und wenn ich jetzt ich bin angestellt als Büroangestellter, manchmal steht Büromitarbeiter oder Mitarbeiter im Service, dann habe ich keine Antwort auf eine bestimmte Abteilung. Dann kann mich der Arbeitgeber, zum Beispiel die Firma hat einen Sitz in Bayern, dort beschäftigen, wo er möchte. Wir lassen jetzt mal nicht zu kompliziert mit der Versetzung und so weiter. Wir sagen jetzt einfach mal, in München ist die Firma und an einem Standort. Dann kann er sagen, Abteilung da oder Abteilung da. Aber es gibt keinen Anspruch auf eine bestimmte Abteilung. Es sei denn, jetzt kommt der Punkt, im Arbeitsvertrag ist geregelt, Herr Müller, ja, wird eingestellt als Mitarbeiter in der Abteilung so und so als Bürokraft. Dann ist es völlig klar. Weil dann, im Endeffekt ist es so, man ändert die Arbeitszeit und dann ist die nächste Frage, wo ist der Arbeitsort? Und der Arbeitsort bestimmt sich nach dem Arbeitsvertrag. Man könnte noch, wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, könnte man noch überlegen, ob das eine Maßregelung ist. Und zwar ist es so, der Arbeitgeber darf zum Beispiel nicht den Arbeitnehmer, wenn er den Wunsch hat, von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln, kündigen, auch selbst wenn kein Kündigungsschutz besteht, weil man sagt, das ist eine Bestrafung dafür, dass ein Recht einfordert. Er hat ein Recht aufzuwechseln und so weiter, ja. Könnte man sich jetzt ganz spitz finden, könnte man jetzt sagen, im Endeffekt torpediert der Arbeitgeber den Wechsel von Vollzeit in Teilzeit dadurch, dass er die Abteilung wechselt, die mir sehr unlieb ist, wo ich irgendwo hin soll, wo ich auf keinen Fall hin möchte. Und dadurch umgeht er die gesetzliche Vorschrift, ja. Und das ist aber schon sehr spitzfindig, sage ich jetzt mal. Und das muss man dann, da ist wieder Darlegungsbeweis, das muss ich als Arbeitnehmer dann irgendwo nachweisen. Da könnte man sagen, der enge zeitliche Zusammenhang, ne? Und dann muss der Arbeitgeber nachweisen, warum jetzt dieser Wechsel tatsächlich so ist und warum nicht in dieser Stelle 30 Stunden zum Beispiel gearbeitet werden kann in der Abteilung, ja.
Und das heißt, generell für den Arbeitnehmer jetzt, der den Antrag gestellt hat, also, er hat da ein Recht drauf, muss er jetzt irgendwas beweisen, muss er jetzt quasi sagen, hey, ich glaube, wenn ich meine Arbeit so strukturiere in der Abteilung, dann würde das gehen, muss er das den Chefs vorlegen oder sind die Chefs eher in der Pflicht zu sagen, wie können wir das möglich machen? Und generell auch noch die Frage, bevor ich es vergesse, also wirklich eine Unterscheidung mit, gerade bei großen Unternehmen ist es ja wahrscheinlich öfter der Fall, dass du einen Vertrag hast mit dem Unternehmen, einen Arbeitsvertrag und dann halt irgendwie einen Versetzungsantrag oder sowas hast, also dass du sagst, du bist aktuell in dieser Abteilung eingesetzt und jetzt nicht das konkret im großen Arbeitsvertrag steht.
Aber vielleicht nochmal, in der Praxis läuft es so ab. Man stellt den Antrag, der Arbeitgeber reagiert, wir unterstellen jetzt einfach mal, die lehnen ab. Ja? Also die werden ablehnen, wo wir dann zusagen unter einer Bedingung, sagen Zusage unter Bedingung Abteilung so und so und dann geht es nur so, dass man vor das Arbeitsgericht geht und dann den Anspruch erstmal geltend macht. Und da würde man clevererweise natürlich erstmal nur den Anspruch geltend machen auf die Reduzierung der Arbeitszeit. So, dann wird der Arbeitgeber zustimmen und dann kommt es drauf an, wenn es jetzt wirklich hartnäckig der Arbeitgeber sagt, ja, okay, aber Abteilung so und so, dann müsste man versuchen, einen Antrag zu stellen auf Feststellung, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, das bringt nichts, dann könnte er ja tausendmal noch andere Stellen benennen, sondern dass er verpflichtet ist, den Arbeitnehmer dort zu beschäftigen. Und das ist schwierig. Und das ist meiner Ansicht nach schwierig. Und dann würde man argumentieren mit einem, dass man sagt, vielleicht Maßregelung. Er torpediert faktisch diese gesetzliche Regelung, indem man ihn in eine unliebsame Abteilung versetzt. Vielleicht sogar noch irgendwie dann mit weiteren Nachteilen. Und das macht er nur deshalb. Da müsste man als Arbeitnehmer darlegen irgendwo, dass es also keinen Grund dafür gibt. Und dann würde ich schon Chancen sehen, wenn das jetzt an den Haaren herbeigezogen ist, wenn ganz klar ist, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das ist aber manchmal nicht ganz so einfach, weil diese Übersicht, wie jetzt die Arbeitsorganisation im Einzelnen erfolgt und wie viele Arbeitseinheiten Arbeitnehmer verrichten müssen und so weiter, das hat eigentlich nur der Arbeitgeber. Und das ist schwierig dann manchmal als Arbeitnehmer, das entsprechend darzulegen. Und der zweite Teil der Frage mit der Versetzung. Ich hatte mal mit einem Kollegen vor kurzem gesprochen, der meinte, er hatte einen Fall, da ist der Arbeitnehmer um ein paar hundert Kilometer, sollte der versetzt werden. Und der Richter fing die Verhandlung an mit dem Satz, Sie wissen doch, der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer deutschlandweit unproblematisch versetzen. Das ist aber so nicht richtig, also einfach nur mal so können auch Verhandlungen anfangen. Und dann haben sie natürlich erstmal ein langes Gesicht gemacht, dann guckt sie an und sagt, sie haben mir doch was ganz anderes erzählt, ja. Es ist natürlich so einfach nicht, Aber grundsätzlich haben sie in vielen Arbeitsverträgen Versetzungsvorbehalte, wo dann steht, eine Beschäftigung ist auch an anderen Standorten zulässig und dann kann der Arbeitgeber erstmal grundsätzlich versetzen, aber er hat einen gewissen Entscheidungsspielraum, der vom Gericht eingeschränkt überprüfbar ist. Das darf also nicht willkürlich sein. Und dann guckt man sich auch an, da gab es mal Fälle, ob jemand aus München sollte in Hamburg arbeiten als Bauarbeiter, hatte zwei kleine Kinder und so weiter, musste dann außerorts übernachten, dass man sagt, das ist nicht nachvollziehbar. Ja. Das heißt also, das ist wirklich ein Problem und hier kommen zwei Probleme zusammen. Einmal die Reduzierung und dann der Arbeitgeber sagt dann Abteilung und das ist vielleicht gar nicht mal so unclever, sage ich jetzt mal von Arbeitgeberseite, um den Arbeitnehmer das zu vergrämen, ja.
Das heißt, clever wäre es, also vom Verhalten her, vom Arbeitnehmer zu sagen, ich stelle jetzt mal den Antrag, aber lasst uns gemeinsam irgendwie eine Lösung finden. Wenn wir einen Job finden, der cool ist in Teilzeit, den ich mag, dann können wir mich gern dahin versetzen. Lasst uns gemeinsam eine Lösung finden. Aber wirklich im Härtefall, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, hey, pass auf, in der Abteilung geht es einfach nicht aus Grund XYZ. Aber hier in der Abteilung ging es. Ich weiß, du magst den Job in der Abteilung nicht, aber da ging es. Wir versetzen dich jetzt einfach dahin.
Also ist so, sehe ich auch so. Man muss immer schauen. Die erste Sache ist natürlich, eine gütliche Einigung geht schneller. Und wenn man außergerichtlich diese Einigung trifft, ist das meistens ein Zeitvorteil. Die zweite Sache ist, wenn das Arbeitsverhältnis, das Vertrauensverhältnis belastet ist, das heißt aufgrund von Streitigkeiten, die vielleicht sich über einen langen Zeitraum vor Gericht mit entsprechenden Schriftsätzen hinziehen, dann ist es natürlich schwieriger für den Arbeitnehmer, dort weiterzuarbeiten, weil dann vielleicht auch die Gefahr besteht, dass er vielleicht dann irgendwo in anderen Sachen torpediert wird. Stichwort Mobbing, ja. Und das will eigentlich niemand. Und irgendwann, solche Verfahren enden oft so, dass am Ende man sich einigt, das Arbeitsverhältnis wird beendet. Ja, aber nicht, dann auch nicht gegen eine Riesenzahlung, weil der Arbeitnehmer eigentlich schon für sich die Entscheidung getroffen hat. Und das weiß auch der Arbeitgeber. Der will da gar nicht mehr arbeiten. Deswegen, ich würde wirklich raten, eine Lösung zu finden, die einvernehmlich ist und den Arbeitgeber auch zu fragen nach den Gründen und vielleicht notfalls geht man eine Etage höher, auch spricht mit jemand vielleicht, der vielleicht mehr entscheiden kann. Aber das sollte man auch nicht sofort machen, sondern wenn es dann nicht mehr anders geht. Und der zweite Fall ist, dass natürlich die Verfahren von dem Arbeitsgericht Geld kosten. Und da gibt es so eine Sondervorschrift nach § 12a Arbeitsgerichtgesetz. Da ist es so, dass der Arbeitnehmer, wenn er einen Anwalt beauftragt, und das gilt auch für den Arbeitgeber, die Anwaltskosten selbst trägt. Es gibt keine Kostenerstattung im Arbeitsgerichtsverfahren und auch nicht außergerichtlich, erst ab der zweiten Instanz. Das heißt, die Anwaltskosten, das Einzige, was sicher ist, ist in dem Verfahren, die Anwaltskosten, die habe ich auf jeden Fall. Ja, und die muss ich tragen, egal ob ich gewinne oder verliere. Und das ist auch ein wichtiger Umstand. Und gerade in solchen Verfahren, wo es zum Beispiel um nicht so viel, also die Anwaltsgebühren bestimmen sie nach einem Streitwert, wo es vielleicht um nicht so viel geht, dass dann Anwälte sagen, okay, ich mache das über eine Honorarvereinbarung. Ansonsten lohnt sich das für mich nicht. Und da reden wir jetzt, kann man mal sagen, in Berlin. Ein Kollege hat mir neulich mal erzählt, also wenigstens 220 Euro netto die Stunde. Das ist ein bisschen mehr als ein Arbeitnehmer normal verdient. Das können Sie aber gegenüber, das zahlt kein Arbeitnehmer, muss man auch ganz klar sagen. Ja, das machen Sie gegenüber Arbeitgebern unter bestimmten Fällen, aber auf der anderen Seite, Sie können als Anwalt auch nicht einen Fall führen, wo Sie am Ende irgendwie 300 Euro für 2 Jahre Verfahren irgendwie bekommen. Das ist ein bisschen übertrieben, ja. Und deswegen ist das auch ein Problem, manchmal einen Anwalt zu finden, der solche Verfahren führt. Ja, weil die Verfahren sind vom Streitwert recht gering. Und das ist ein recht hoher Aufwand auch. Sie müssen dann klagen und umstellen auf Zustimmung und so weiter und Feststellungen hier und da. Und der Ausgang ist auch nicht sicher. Na gut, sicher ist er nie, ne? Aber Sie wissen eben nicht, was der Arbeitgeber noch in der Hand hat, um wirklich diese zweite Abteilung dort, wenn er die ins Spiel bringt, wie er das begründet. Muss man sich überlegen, ob man das möchte.
Ja. Das heißt, am einfachsten ist es natürlich, gemeinsam eine Lösung zu finden. Man hat theoretisch ein Recht auf Teilzeit in dem Unternehmen. Man kann natürlich den Antrag stellen, aber generell müssen beide an der Sache einfach arbeiten, irgendwie, dass man das hinbekommt. Und wenn es hart auf hart kommt, dann muss man sich gut überlegen, ob man vor Gericht zieht irgendwie, weil es ja also generell teuer wird. Dann Konzern großer, der kann sich das eher leisten mal und abschreiben irgendwo. Als eine Privatperson, wenn es auf Anwaltkosten kommt. Genau, also Ah, okay, ja. Ja, vielleicht kann er damit was anfangen. Thema, weil du es angesprochen hast,
Hab ich
Mobbing.
noch. Hab
Ja.
schon mal Geld gespart, ne?
Ja, definitiv. Thema Mobbing. Wie kann man als Arbeitnehmer Mobbing nachweisen überhaupt? Also ich wurde jetzt noch nie gemobbt auf Arbeit, aber muss man da Aufzeichnungen anfertigen oder ist es also gerade verbales Mobbing, habe ich jetzt.
Also es ist so, ich kann zum Beispiel ganz sicher sagen, ich führe keine Mobbingverfahren. Warum nicht? Ich komme gleich zur Beantwortung der Frage. Der Grund ist ganz einfach. Oft ist es so, da sitzt Mann und Frau, ne, da sitzen wir gegenüber, die Frau wird gemobbt, der Mann sitzt da so und zwei unterschiedliche Interessen haben. Die Frau möchte eigentlich ihre Ruhe haben, möchte eigentlich irgendwie aus dem Arbeitsverhältnis raus. Wir reden jetzt über Fälle, wo jahrelanges Mobbing ist und die schon teilweise in psychologischer Behandlung sind und so weiter. Der Mann sagt, dann wollen wir mal Action machen. Da wollen wir mal richtig Action machen, den Arbeitgeber werden wir es mal zeigen. Und er merkt nicht, dass die Frau zum Beispiel, die kann gar nicht mehr. Und dann passiert Folgendes, dann klagen sie vielleicht auf eine Entschädigung. Und kriegen dann alle 2, 3 Monate den Schriftsatz der Gegenseite mit dem schwersten Anschuldigung. So, und dann, Sie wissen ja selbst nicht, wie der Sachverhalt ist, sondern die müssen dann bei dem Mandanten nachfragen, okay, bitte geben Sie mal eine Stellungnahme dazu ab. Und das führt dazu, dass nochmal während des ganzen Verfahrens auch nochmal für den Arbeitnehmer eine erhebliche Belastung vorliegt. Eine psychologische Belastung, wo sich mit diesen Vorwürfen meistens erst dann noch neue Vorwürfe. Teilweise werden dann Mitarbeiter zitiert, die als Zeugen aussagen sollen, wie schlecht doch die Arbeitnehmerin war und hier und da. Das ist ganz schlimm. Und das für dann 500.000, paar tausend Euro Abfindung, wenn überhaupt, also nicht Abfindung, sondern Entschädigung, wenn überhaupt, das ist wirklich die Frage, ob man sich das antun muss. Und zu der Geschichte mit dem Mobbing, mit den Nachweisen, das ist so. Es gibt im Zivilprozess, und dazu zählt auch der Arbeitsgerichtsprozess, der hat nur ein paar Sonderregelungen im Arbeitsgerichtsgesetz, gibt es 5 Beweismittel. Und die wichtigsten Beweismittel sind die Zeugenaussage und man kann auch Beweise erbringen durch Schriftstücke, zum Beispiel durch Mailverkehr und so weiter, also durch Dokumente, die man dann vor Gericht in Augenschein nimmt. Ja. Und in solchen Mobbingprozessen gibt es eine Vielzahl von Mails, von WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Dann werden auch Zeugen benannt, Mitarbeiter dann oft, die dann sagen können, was wie passiert ist. Und da gibt es einen weiteren großen Irrtum und der besteht daran, man kann nicht einen Zeugen benennen, so nach dem Motto, ich bin hier 2 Jahre gemobbt worden, Zeugin ist hier meine Mitarbeiterin, meine Kollegin Frau Meier. Das ist nicht ausreichend. Man muss eigentlich, wenn man es genauer nimmt, für jeden Tag, für jede Äußerung, müsste
Hey.
man sagen, die Frau Meier
Wow.
kann das bekunden, weil sie hat 2 Meter weiter gestanden, als sie Kollegin Müller zu mir gesagt hat, du kannst heute gleich nach Hause gehen, wenn du das nochmal sagst. Irgendwie sowas, ja. Das heißt, man muss ganz konkret Beweis anbieten für die Behauptung und sagen, warum der Zeuge das faktisch wahrgenommen hat. Es reicht nicht aus zu sagen, Frau Meier kann das alles bekunden oder Frau Müller kann das alles bekunden. Und das ist oft ein Problem, das nachzuweisen und dass man auch den Schwellenwert zu dem, was noch zumutbar ist und dass jemand also ist völlig ohne Grund vielleicht etwas härter geschrieben wurde, das muss man alles nachweisen und das ist oft nicht ganz einfach. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Darlegungsbeweislast, der Arbeitnehmer muss das Mobbing nachweisen. Das ist schwierig.
Was ist, wenn er jetzt eine Tonaufnahme irgendwie mal gemacht hat, heimlich? Ist sowas,
Nee,
kann
das
er
ist
sowas
nicht
machen oder
verwertbar,
kommt er da in
sondern
Probleme?
bekommt da Probleme und das sollte man sich genau überlegen. Der Anwalt wird auf jeden, also ein Anwalt würde davon abraten, ja, also das vorzulegen, wenn das heimlich erfolgt ist, dann sind wir ja auch schon im strafrechtlichen Bereich schon, ja.
Okay,
Passiert zwar in Berlin, wird da nicht ein Riesenstrafverfahren draus gemacht, sage ich jetzt mal. In Bayern weiß ich es nicht. Ne? Also es gibt auch ein starkes, vielleicht interessant, es gibt ein starkes Nord-Süd-Gefälle in puncto Strafverfahren. Ne? Ich habe auch Strafrecht gemacht,
Okay.
auch ab und zu noch Strafverfahren. Und das ist in Hamburg, Berlin, das ist alles recht locker. Das ist jetzt sehr pauschal, aber man kann schon so sagen, in Bayern gibt es vielleicht schon für die Hehlerei beim Auto, da gibt es schon eine Gefängnisstrafe, ja? Ohne Bewährung. Ja?
Okay, ja. Andreas, letzte Frage aus der Community. Die witzigste, die ich bekommen habe. Darf ich mit meinem Chef schlafen?
Ja, wenn beide einverstanden sind, denke ich mal schon, die Ehefrau inklusive.
Darf ich, also gibt es keine irgendwie arbeitsrechtlichen Sachen, die
Nein.
irgendwie da dagegen sprechen würden?
Also es gibt keine Regeln, das wäre auch unzulässig, wenn zum Beispiel entsprechende Beziehungen im Betrieb verboten werden. Ich weiß aber, in großen Firmen gibt es Richtlinien oft, wo dann so Verhaltenskodex aufgestellt wird, wie das mit Beziehungen ist und so weiter. Aber man muss sich vorstellen, das ist ja man greift da dann ein im Bereich, der schon fast im Intimbereich der Arbeitnehmer, dem man eben vorschreibt, mit welchen Personen sie sozusagen näheren Kontakt haben dürfen. Und das ist so in dieser Art und Weise nicht zulässig. Der Arbeitgeber braucht dafür einen guten Grund. Und was ist der Grund? Ne? Keine Ahnung, dass man sagt, man will hier emotionale Probleme irgendwie, die sich dann anbahnen, wenn es dann später nicht klappt, aus dem Weg gehen. Aber das wird in der Regel nicht ausreichen. Also die Antwort darauf ist ja.
Okay, sehr gut. Ich denke, da wird vielleicht einigen ein Stein vom Herzen fallen nach der Frage und nach der Antwort eher.
Vielleicht hat der Chef ja auch gefragt. Man
weiß es ja, vielleicht, ja, wer weiß. Andreas Martin, meine Damen und Herren. Andreas, schön, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht, so ein bisschen ins Arbeitsrecht einzutauchen. Ich glaube, du hast wahrscheinlich noch relativ viele Irrglauben auf deiner Liste. Ich hätte auch noch einige Fragen zum Stellen. Wir könnten das wahrscheinlich noch einiges länger machen. Vielleicht müssen wir da einfach nochmal eine andere Folge dazu machen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich auch. Übrigens, ich habe auch einen Blog, einen Podcast zum Arbeitsrecht. Darf ich sagen, ja, ne?
Ja, klar, wäre ich gleich noch drauf gekommen mit dem, hey, sag den Leuten, wo können sie dich finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen.
Mhm. Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, und jetzt hau raus, wo ist dein Blog, wo ist dein Podcast, wo findet man dich?
Ja, also ich habe seit ein paar Monaten einen Podcast, der heißt Arbeitsrecht einfach erklärt. Und dort findet man, wenn man es dann googelt, dort geht es um Entscheidungen, um vielleicht um ein paar lustige Fälle. Und ich versuche das so ein bisschen verständlich, nicht mit der Juristensprache allein rüberzubringen. Und ja, falls ihr Interesse habt, einfach mal danach googeln. Ja.
Sehr gut. Und ich verlinke ihn auch unter dem Podcast, unserer Folge. Dann könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr mehr wollt. Und da findet ihr alles zum Andreas. Andreas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.